Also ich möchte gerne sprechen über ein Thema, viele trachten, wenige erreichen. Viele trachten, wenige erreichen anhand von 5. Mose 20. Vers 8. Das Thema ist Jüngerschaft. Ich denke, wir sind durch Gottes Gnade alle Jünger. Eigentlich ist ein Christ ein jedem, die Jesus Christus nachfolgt, nach dem ersten Mal, dass das Wort Christ erwähnt wird, in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und es geht eigentlich vor allem um die Kosten berechnen als Jünger. 5. Mose 20, Vers 8. Die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen, welche sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und bleibe daheim, auf dass er nicht auch seiner Brüder Herz feige mache, wie sein Herz ist. Vater, wir danken für deine Worte und wir danken für die Gelegenheit, dich anzubeten, zu loben und zu preisen. Wir danken, dass wir erlösen durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken, dass wir rausgehen dürfen. Ze beginnen met vrijheidsverkundigen hier in diesem Land. Bitte segne auch diesem Land. Gib es, dass offene Türen behalten. Bleib hier und hilf uns, den Weg treu zu gehen. Bitte segne auch dein Wort und bitte reinige mich mit dem Blut deines Sohnes und fühle mich mit deinem Geiste, um das Wort so zu predigen, dass es verständlich ist, dass es in Herz und Gewissen eintrifft. Ich bitte das im Namen von deinem Sohn, bitte auch noch speziell von Bruder Mark, viermal richtig und gib Weisheit in den Dienst und Predigt da in Deutschland und bitte nochmals, dass du der Nachprediger bist in den Herzen von denjenigen, die es Evangelium gehört haben in Innsbruck, in Hall, in Luzern, in Zürich und in St. Gallen. Wir beten das alles im Namen von deinem Sohn, und Herrn Jesus Christus. Amen. Also, wir sind in einem Krieg als Christen und der größte Krieg heute ist nicht Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Afghanistan, Irak, nicht mal ein Krieg gegen Drogen, Alkohol oder Tabak, aber Gottes Wort sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Und man kann es wenig vergleichen mit einem Urwald, wenn man mal Picknick gemacht hat in der Nacht in einem Urwald, dann ist das nicht so weise, mit Ausnahme, wenn du ein Feuer baust. Wenn ein Feuer da ist, dann legst du dich rundum diesem Lagerfeuer und die wilden Tiere, die kommen schon näher, aber wenn das Feuer wieder was angemacht wird, dann bleiben die Tiere, die wilden Tiere weg. Die haben Angst für das Feuer. Ein Bild von das Licht der Welt. Nun, wenn biblische Gemeinden und biblische Predigt nach unten geht in eine Gesellschaft, dann kommen die Wolven, die wilden Tiere, obwohl in Schafskleider, näher und näher. Und ich kann sagen, ich bin von 1968, die 68er Generation, das ist eine Generation, die nicht so positiv bekannt steht, das war die rebellische Generation, verdorben Generation, da sind viele Wölfe in Schafskleider und ich denke, die Generation vor dem Zweiten Weltkrieg, noch von meinen Eltern, die sind von 25 und 30, ja, die war moralisch viel gerechter, viel stärker. Aber die Attacke kommen immer, wie schlecht oder gut die Moral heute auch ist. Und wenn du als Christ durchziehst, dann musst du damit rechnen, dass du leiden sollst, aber du sollst das Leiden als ein guter Streiter Jesu Christi einstecken. Nun, wenn du reingehst und du versuchst, Jesus Christus nachzufolgen, dann musst du reingehen, um zu gewinnen. Nicht nur, um mitzumachen, aber wirklich, um zu predigen und dann versuchen, Seelen zu Jesus Christus zu führen. Wenn du versuchst, einen geistlichen Kampf zu gewinnen, kostet es dir dein Leben, nicht dein buchstäbliches Leben, hier im Westen. Es kann sicher so sein in Moslemländern, in Nordkorea, in de Malediven oder so. Aber es kostet dir dein Leben, wenn es kommt zu deine Wünsche, deine Träume. Die, der Herr soll nun der Chef davon sein. Ein alter Christ, was du heute oft siehst hier in St. Gallen, die haben den geistlichen Kampf schon lange aufgegeben. die Sorge dieser Welt, die betrügliche Reichtum und viel andere Lüsten gehen hinein und ersticken das Wort Gottes und das Wort bleibt ohne Frucht. Ein anderes Problem, was wir in der Schweiz kennen, ist, der Geiz ist eine Götze und oft die Wurzel alles Übels. Und am Moment, dass du zum Glauben gekommen bist, kommst du bei einem Punkt, der eine kommt früher, bei diesem Punkt ist ein anderer, dass du sagen musst, ich muss einige Entscheidungen treffen zwischen mich und Gott in deiner Seele. Und der Grund ist, dass, wenn du predigst, nicht selbst verwerflich werde. Es gibt einige Gründe, ich möchte 8 oder 9 Punkte erwähnen, warum viele Leute gut anfangen, aber nicht recht enden. Das ist mit meisten so. Kinder haben Freude. Ich möchte das und das und das haben. Dann hast du es ihnen geschenkt und nach einiger Zeit sagen sie, nein, danke schön, ich habe kein Interesse daran, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen. Und dann kannst du das ja, irgendwo entsorgen. Nun, ich möchte 8, 9 Dinge erwähnen, warum Christen, Männer und Frauen von geboren werden. Und gut anfangen, aber nicht recht enden. Erster Grund ist, sie haben kein Herz für Gott. Was bedeutet das? Psalm 27, Vers 4 sagt, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge, mein Leben lang. 5. Mose 6, Vers 5 sagt, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und allem Vermögen. Mit anderen Worten, Gott möchte das Beste haben. Er möchte die erste Stelle in deinem Leben haben, in deinem Herz haben. Er ist ein eifersüchtiger Gott, wie eine Frau manchmal ganz eifersüchtig ist, wenn sie schaut, dass ihr Mann vielleicht nicht nur sie ins Auge hat oder andersrum, ein Mann eifersüchtig auf seine Frau. Das ist gesund, wenn man am Mann liebt, ist auch eine gesunde Eifersucht da. Ist das Gleiche mit Gott und dir. Er hat dich mit seinem Blut gekauft. Dein Leib, deine Seele, dein Geist gehören ihm. Dann gefällt es ihm nicht, dass du andere Dinge oder Personen als wichtiger stellst als den Jesus Christus oder Gottes Wort. Das, was zwischen dich und Jesus Christus steht, ist eigentlich eine Götze. Das kann sein deine Familie, deine Frau, deine Freund, deine Freundin, dein Mann, deine Kinder, deine Eltern, Geld, Karriere, Universitätsausbildung, Autos, Position, Macht, Einfluss. Alle Dinge, die für viele wichtiger werden als nur die Beziehung mit Jesus Christus. Ich sage zu euch Männer, die noch nicht verheiratet sind, lerne zu warten auf eine bibelgläubige Frau. Nicht nur auf ein christliches Mädchen, von uns sagt, ja, da kann ich schnell heiraten. Nein, lerne zu warten. Es ist besser, was länger zu warten auf die Richtige, als zu schnell zu heiraten, wovon du später sagen musst, ja, das ist nicht das Beste, wenn es kommt zu meinem Dienst, den ich gerne tun möchte, für Jesus Christus. Warten, Liebe kann warten. Lust kann nicht warten. Zweitens, nicht nur ein Mangel an Herz für Gott, aber auch, man hasst die Sünde nicht. Die Liebe sei nicht falsch, hasset das Arge, hanget den Guten an. Hast du die spezifische Sünde, wovon du sagst, ich kann darüber keinen Sieg bekommen? Spielst du vielleicht mit Sünde? Nur Gott kennt vielleicht diese Sünde alleine. Und du hast vielleicht noch keinen Sieg darüber. Gibt es dann einen Sieg über die Sünde? Sicher. Jesus hat am Kreuz nicht nur gesagt, er ist vollbracht. Als Sieg über die Strafe der Sünde, er ist auch vollbracht, die Macht der Sünde ist auch gebrochen. Die Sünde ist dort mit Christus gekreuzigt. Worüber denkst du, wenn du alleine bist? Wohin gehen deine Gedanken? Was machst du, wenn keiner dich sieht? Was du tust, solltest du es auch tun in Gottes Gegenwart. Und wenn Jesus Christus heute zurückkommt und du bist beschäftigt mit dieser spezifischen Sünde, hast du dann ein Problem damit? Du willst die Sünde oft nicht aufgeben, weil du genießt die Sünde einfach. Ja, und er gab seine Schwester und die hat gesagt zu mir, ja, Nico, du verstehst es einfach nicht, du hast noch niemals viel geraucht. Ich sage, ich habe schon geraucht als Achtjährige. Aber die Sache hat sich relativ schnell gelöst und ich als kleines Kind ein paar Zigaretten aufgefressen habe, also nicht geraucht, aber einfach gegessen und ich habe gedacht, ja, die ältere Leute, die Zigarette wird kleiner und kleiner, also sie müssen diese Zigarette auch essen dann, oder die Zigarre essen, habe ich angefangen heimlich aus diesen silbernen Box, die da auf dem Tisch stand, wovon ich niemals berühren durfte, ein paar Zigarette zu essen. Und das hat mir so gruselig, dass ich niemals mehr ein Verlangen gehad habe, um zu rauchen. Dat was een idee van de kinderen, wenn sie mal denken, ich muss mal rauchen, lass sie einfach als kleines Kind eine Zigarette essen. Dann kann ich sagen, versichern, möchte sie nicht mehr rauchen. Aber diese Schwester hat gesagt, ja, weißt du, ich habe schon mehr als 20 Jahre geraucht und ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du mal darüber gebeten? Ja, ich habe schon gebeten, dass ich da Sieg überbekomme, aber es geht nicht. Warum geht es denn nicht? Ja, weil es ist so fein. Das Rauchen ist so fein. Ja. Na, weißt du, warum bist du nicht, als ob Gott diesen feinen Geschmack wegnimmt? Ja. Das kannst du schon tun. Hat sie über gebetet. Ob Gott diesen feinen Tabakgeschmack wegnimmt, wenn sie mal wieder eine nehmen möchte. Hat er gemacht. Hat sie mit ihrem Mann das geschafft, um in einige halbe Jahr, ein paar Monate wegzukommen von diesen Raucherei. Weil es war nicht mehr so fein. Und Gott hat sie ein hastriesen Arge gegeben. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt deswegen nicht umsonst, es hat euch noch keine der menschlichen Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr das könnt ertragen. Ich weiß nicht, was es ist, aber Gott gibt dich Verheißungen, um zu beanspruchen, um dieses Problem, dieses, wovon du sagst, das kann ich niemals bewältigen, zu besiegen. Lerne die Verheißungen zu beanspruchen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Du kannst es schaffen. Du kannst es tun. Mit Gottes Hilfe, wenn du ernsthaft darüber betet. Anders Punkt, bestimmte Sünde ist auch, bleibe draußen. Lerne nicht passiv zu werden. Zu viel auf diesen Idioten oder diesen gelesenen Toilette, sage ich immer, ob nun am Internet oder an einem TV, ist nicht gut für dein Gehirn. Sei beschäftigt, tu etwas. Tu etwas, speziell auch für anderen. Zeuge, nehme Zeit, um das Evangelium an anderen zu vermitteln. So ist erstaunlich, wie viele Leute darauf warten, dass jemand ihnen mit dem Evangelium begegnet. Drittens will ich sagen, warum viele anfangen und wenige gut enden, keine Hunger nach Gottes Wort. 1. Petrus 2, Vers 2 sagt, ihr seid gierig, macht den Vernünftigen lauter Milch auf die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmt. Wenn du sagst, ja, ich möchte gerne ein kleines Kind bleiben, ja, dann nimmst du nicht zu. Die Kleine von uns hat nur eine neue Aussage, über ein kleines Baby spielen. Dann sagen wir, das kannst du ab und zu machen, aber du musst lernen zu wachsen. Du bist ein großer Bube, du musst ein großer Bube werden. Wir erwarten, dass du wachst und dich auch dementsprechend benimmst. Christen dagegen, die sind manchmal 10, 20 Jahre Christ und benehmen sich noch immer wie Babys. Die wollen auch nicht wachsen. Das ist nicht recht. Warum nicht? Weil sie haben keinen Hunger nach Gottes Wort. Wenn du Zeit mitnimmst in Gottes Wort, dann lass Gott dich schon wachsen in die Gnade und Kenntnis Jesus Christus. Apostel 3,16 sagt, lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. In die Ehe, mit den Kindern, auf die Straße. Nimm die Zeit, um die Traktate und das Wort rauszubringen. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auch dass ich nicht wieder dich sündige, sagt Psalm 119, Vers 11. Im Herzen, nicht nur im Kopf, nicht nur auswendig gelernt, aber auch im Herzen, dass man Zeit nimmt, über das Wort nachzudenken. Und dann gibt Gott dich auch bestimmte Dinge, von denen du sagst, hey, das ist eine besondere Sache, niemals über nachgedacht. Oder, das verstehe ich nicht, du betest darüber und Gott gibt dich dann nach ein paar Wochen, ein paar Monate an andere, denkst du, hey, das ist etwas, was Gott mir persönlich offenbart hat. Das Wort fängt an zu leben. Du musst bei dir selbst mal fragen. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass Gott dir persönlich etwas gezeigt hat aus deinem Wort? Also sagst du einem Mann, eine Frau, eine Freundin, einem Bruder, und sagst, hey, schau, was Gott mir gezeigt hat. Oder zeigt er dich überhaupt nichts? Wenn du Hunger hast, er gibt dich schon. Wer sucht, soll finden. Wer klopft, mit aufgetan wieder. Wenn du nicht suchst, bekommst du auch nichts. Hebräer 4,12 sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert. Es hat Augen. Es beprüft dich. Es will dich Nahrung geben. Liebe zum Wort, das zeigt die wahre Liebe zu Jesus Christus. Und wenn du sagst, ich liebe Gott, oh, ich liebe Gott so sehr, oh ja, wie viel liebst du Gottes Wort? Wie viel Zeit verbringst du mit diesem Buch? Und du sagst, ich liebe diese Frau, wie viel Zeit verbringst du mit deiner Frau? Das zeigt unter anderem, wie viel du mit ihr reden möchtest, ihre Worte hören oder sie etwas sagen möchte. Niemals habe ich jemanden getroffen, die dauernd in Sünde lebt und regelmäßig die Heilige Schrift auswendig lernt. Ich muss Dinge lernen für die Bibelschule. Manchmal denkst du, ah, so viele Stellen. Nach einiger denkst du, weißt du, das ist gut für mich. Es hilft mich. Ich brauche ein wenig Druck, um mich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Ich gehe nicht in die Ferienzeit einfach nur für meine eigene Sprache 5 Bibelstellen pro Woche auswendig lernen. Na, vielleicht sind einige so geistlich. Und die Kinder machen das wahrscheinlich auch nicht, dass sie sagen, weißt du was, ich habe 3 Ferien, ich gehe einfach zur Bibelstelle auswendig lernen. Aber wenn sie ein Kinderlager haben, dann tun sie das. Und das ist ein Segen für sie. Und das ist vielleicht direkt verstehen. Ich habe immer gesagt, das Wort ist wie ein Schwert, das hält man so fest, man soll es hören in de predigt, minimaal einmal pro jaar durchlesen, 3-4 Seiten pro Tag, dat is vielleicht 15 Minuten pro Tag. Ik kan zo van de TV dat als we missen oder nicht. Wort studieren selbst, een paar Bibelstellen auswendig lernen, nur um het Evangelium klar zu vermitteln, und dann darüber nachdenken und dann ständig es anwenden in ihrem Herzen, in ihrem Leben. 5 Minuten brauchst du, um einen guten Griff zu haben, rondom de Schwert des Geistes, Gottes Wort. Viertens möchte ich sagen, viele fangen gut an, enden nicht recht, weil sie vertrauen Gott nicht. Das klingt fremd, aber viele Leute, die sagen, ja, ich habe Jesus aufgenommen als meinen persönlichen Erlöser, für meine Sündenschuld, aber ich vertraue nicht in alle Bereiche meines Lebens. Sprüche 3, Vers 5 sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinem Verstand. Lerne treu zu sein in die kleine Sache und dann in den Mammon, ungerechte Mammon. Und dann gibt Gott dir schon Seele, die du zum Herrn führen darfst oder weiterhelfen darfst. Ich weiß noch gut, ich war 19 Jahre alt, kam zum Glauben und sie haben gesagt, willst du nicht Kassierer werden? Ich war 20 Jahre alt, Kassierer werden von einer christlichen Studentengruppe. Kassierer? Ach, auch das noch dazu. Na gut, ich tue das schon. Ich habe 2-3 Jahre gemacht. Und was gemacht, ich beprüfe jedes Jahr und so weiter. Und dann, weiß ich noch, nach 2 Jahren, habe ich dann gelernt, also Seelen zu gewinnen, habe ich vertraut mit ungerechten Mammon, habe Gott gesagt, du bekommst dann auch im ersten Jahr, wenn ich mit Fußball aufgehört habe, waren 19 Leute, die zum Herrn führen durften. Ich muss auf Nachsorge gehen. Warum war das? Gott hat geschaut, wie ich mit diesem ungerechten Mammon umgegangen bin. Gott schaut auf, wie du mit dem ungerechten Mammon umgehst. Du arbeitest, er gibt das Geld, er gibt ja auch die Gesundheit. Wie gehst du damit um? Fang an, etwas zu tun, was du tun sollst, und das du nicht kannst. Das soll stärkst du im Glauben. Glaube ist nicht, dass du sagst, ich tue, was ich schon weiß, dass ich schon tun kann. Brauchst du keinen Glauben für. Glaube ist eigentlich, dass du etwas tust, wovon du denkst, das packe ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber mit Gottes Hilfe kann ich es vielleicht schaffen. Darum sage ich immer, wir brauchen Weltvision. Wir gehen was weiter. Wir unterstützen Leute in andere Länder. Wir besuchen Leute in andere Länder. Wir gehen zu andere Städte rein. Irgendwo reingehen und dann denkst du, ich bin noch nie gewesen. Ich brauche Gottes Hilfe dafür. Und Gott gibt dich dann schon seine Segen darüber. Das kann sein, lernen, den Segen zu geben. Lernen, auszugehen. Zu zeugen. Ein Traktat weiterzugeben. Ein Zeugnis an deinen besten Freund, deine beste Freundin weitergeben. Das ist nicht so einfach, am Anfang. Ich weiß nicht, gut. war gerade zum Glauben gekommen. Da kam ein Freund von mir aus dem Gymnasium, die war damals schon Christ, hat niemals zu mir gezeugt, aber er war der Verantwortliche für eine Studentengruppe aus Amsterdam, nicht aus Groningen. Da hat man einmal ein Jahr alle Studenten zusammen und ich war dann der Vorsitzende, der Präsident von der Gruppe aus Groningen und er von Amsterdam. Ich sagte, machst du denn hier Verlof? Bist du zum Glauben gekommen? Ich sagte, ja. Ach, nicht wahr. Das ist doch wahr. Da hat niemals gedacht von mir. Ich sagte, nein, ich habe mich verliebt, dass du Christ warst, aber dass niemand mir das Evangelium erklärt. Du Feigling. Ja, es war ein kleiner Fehler. Ich sagte, ja. Sei verzeihen. Na gut, er hat mich eingeladen zu Amsterdam, wir haben zusammen studiert, für die, als Aufwissenschaftler studiert. Und habe dann gejoggt da in Amsterdam. Und das nahm ich nicht. Und ich jogge dann plötzlich in Gruppe Fußballer stehen. Ich war so verdammt, ich schaue nochmal zurück. Und da gibt es einen alten Kamerad von mir, mit dem ich viel Mühe gemacht habe. Und der hat gesagt: Zeuge. In Amsterdam, Zeuge. Geht zurück. Ich sage: Hey, René, wie geht's dir so? Hey, gut dich zu sehen. Da sage: Wir müssen gerade Fußball spielen, aber. Treffen wir uns morgen Abend irgendwo in einem Bar in Amsterdam. Kein Problem. Ich dorthin, Mann, ich habe geschwitzt wie was. Ich war so, ich habe gedacht, Mann, ich habe so viel Mühe gemacht früher. Und nun muss ich zu ihm eben gehen bringen. Also wir haben was geredet und so weiter. Und so, nach zwei Stunden habe ich gesagt, hey, nee, weißt du was? Ich musste sagen, ich bin zum Glauben gekommen, ich bin errettet. Das ist das Blut von Christus von der Hölle. Und du musst auch errettet werden. Du gehst in die Hölle, wenn du nicht zum Glauben kommst, Jesus Christus. Schade. Was sagst du da? Sag, ja. Und ich möchte gerne als Missionar was tun für den Herrn. Und du, sitzt in Medizin, hat die Glaube studiert, möchte Arzt werden und so weiter. Gut, ich konnte gut lernen. Und habe sowas geredet und so weiter. Er hat gesagt, nun, Evangelium erklärt. War ganz offen. Und dann habe ich gedacht, das war für mich ein großer Schritt, um einem meiner alten Kumpels, mit dem ich viel Mühe gemacht hatte, das Evangelium zu erklären. Nun, soweit ich weiß, ist niemand zum Glauben gekommen. Aber es war wichtig für mich, ich musste zurück. Zu all meinen alten Kumpels, ich war nach Groot, ich bin von Amsterdam aufgewachsen. Ik ging zu den Bars, um 10 Uhr abends, vrijdagavond, um een alte Kumpels zu suchen, um ihnen das Evangelium zu geben. Von der Fußball, von der Schule und so weiter. Alle, die ich damals gefunden habe, habe ich das Evangelium gegeben, Traktaten gegeben und so weiter. Meisten wollen wenig wissen, aber ein paar auch haben sich bekeerd, Jesus Christus. Aber das war nicht so einfach. Aber weil durch Gottes Gnade, in mijn eerste Jahr, Herr mich den Glauben gab, das zu tun, sehe ich nun, nach 20 Jahren, gibt uns offene Türen, liebe schon anzufangen, Pakistan, in Indien, in der Ukraine. Das ist ein Segen zu sehen. Aber man muss erst treu sein in die kleinen Dinge. Und die kleinen Dinge für dich können ein großer Berg sein, wo du sagst, das packe ich nicht, das ist zu groß. Gott, das schafft es schon. Ich vermag alles, in dem, der mich mächtig macht. Christus, sagt Gott. Es können Attacken sein auf dein Charakter, auf deine Person. Du fängst an Recht zu tun, du fängst an zu zeugen, du bist körperlich attackiert, verbal attackiert, dann fließt vielleicht ein Job oder nach einem Job. Du sagst, wieso Gott? Also du musst eine andere Sache lernen. Guck mal in Jesaja 54. Wenn dieser Laster, wenn dieser Ärger anfängt, dann musst du niemals vergessen eine andere wunderbare Verheißung von Gottes Wort. Jesaja 54, Vers 17. Aller Zeug, die wieder dich zubereitet wird, dem soll nicht gelingen. Und alle Zunge, so sich wieder dich setzt, sollst du im Gericht verdammen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr. Wenn du Recht tust und die Wahrheit spricht, sei einfach weiß, du bist nicht in der Arbeitszeit, daneben, draußen. Gott schützt dich schon. Und was man lernen muss, alleine weiter zu ziehen. Früher hast du immer gemacht mit Kumpels und so weiter und so musst du dabei sein. Und nun sagt Gott, du musst lernen, mit mir den Weg zu gehen. Am Anfang hast du ein paar ältere Brüder und Schwestern, das ist alles gut. Aber auf dem Moment, dass du Schritte nehmen musst, du alleine mit Gott. Und auch dann wachst du gerade im Glauben. Du sagst, bist du Gott gefallen? Du brauchst Glauben. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werden. Wenn du Gott suchst, in bestimmte Bereiche deines Lebens, wo du sagst, was habe ich denn noch nicht zurückgegeben? Ich habe noch keinen Sieg, diesen Aspekt von Sünde, diesen Aspekt meines Lebens. Such den Herrn. Er vergeltet dich nach deinem Ernsthaft, dein Glaube, dein Suchen. Hat nichts zu tun mit Bibelschule oder richtige Bibel. Das hat zu tun mit deiner Einstellung in deinem Herzen. Das Problem der meisten ist ein Mangel an Mut und Glaube, um Jesus Christus zu vertrauen, wenn es wirklich schwierig wird. Abraham war ein Beispiel. 99 Jahre alt, wird ein Kind verheißen, bekommt ein Kind. Das Kind ist 13 Jahre alt und Gott sagt, weißt du was, Abraham, das Kind, das ich dir versprochen habe, wovon ich versprochen habe, dadurch bekommst du, bis du ein Riesenvolk werde, opfere es für mich am Berg Moria. Was tut Abraham? Er sagt nicht, Er sagt, Befehl ist Befehl. Er geht zu Berg Moria, er und sein Sohn zusammen, ist bereit, den Sohn mit dem Messer zu stechen. Und dann sagt Gott, nun weiß ich, Abraham, dass ich nicht geglaubt habe. Und Gott sagt, Hebräer, er hat eigentlich den Sohn zurückbekommen, als ob er vom Tod aufgestanden war. Das ist eigentlich, was Gott oft sagt zu dir. Dass Dinge in deinem Leben von ganz festhalten. Das ist wichtig für mich. Das will ich nicht aufgeben. Und Gott sagt, ich finde dich nie. Aber, wenn du darüber betest, kann es sein, dass Gott sagt, ich möchte, dass du das mir übergibst. Aber du weißt niemals, was Gott damit tut. Meine Erfahrung ist immer gewesen, ich habe es gegeben, zu Gott, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht, begebe es. Er gibt immer etwas Besseres dafür zurück. Und sorgt auch dafür, wenn du solche Entscheidungen relativ früh triffst in dem Christenleben, dass er nicht zu lange auf einen falschen Weg geht. Wovon du denkst, das ist der richtige Weg, aber Gottes Wort sagt, wie der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als deine Wege und meine Gedanken als deine Gedanken. Das ist eine Sache, die man aus Erfahrung lernen muss. Fünftens möchte ich sagen, viele fangen gut an, wenige enden gut. Man verweigert, Brücke und Schiffe hinter sich zu verbrennen. In Lukas 9, Vers 62 sagt Gottes Wort, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Zurückschauen, nicht zu weit. Hernando Cortes, ein der Conquistadores aus Spanien, kam aus dem Karibischen Meer mit seinen Schiffen aus Spanien, ist dann in Mexiko gelandet. Die Männer haben zurückgeschaut und dort haben sie gesehen, wie all ihre Schiffe bis an den Boden vom Karibischen Meer verbrannt wurden. Wer hat das gemacht? Ihre Führer. Hernando Cortes, weil er wusste, die Jungs, wenn sie nicht alle Brücken sich verbrannt haben, gehen niemals einen Weg, um dort das Zentrum von Aztekenreich reinzunehmen. Und sie haben mit 300 Mann, glaube ich, das ganze Aztekenreich reingenommen und erobert. Warum? Kein Weg zurück. Meine Frage ist, hast du dein Gott alles zurückgegeben? Deine Karriere, deine Ausbildung, deine Freund, deine Freundin, dein Mann, deine Frau, deine Kinder. Gott sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und jetzt hat Herr, gab es eine junge Dame, ganz schöne junge Dame, gerade Christ geworden. Nun wurde sie gesagt, es ist nicht so weise, um einen Ungläubigen zu heiraten. Du kannst besser einen ungläubigen Mann heiraten. Ja, ja, ja. Kurz nach kam ein wunderschöner Gentleman. Das war ihr Traummann, dachte sie. Sie hat, wie wir immer machen, ihn angesehen nach dem Äußeren, nicht nach dem Herzen. Gott kennt das Herz. Er hat das Evangelium gehört, ja, er hat schon etwas von Jesus gehört. Er glaubt auch irgendwo an Jesus, er ist doch ein Moslem. 15 Jahre später, sie hat zwei Kinder bei ihm, ein Kind bei ihm, eine von anderen Beziehung. Er ist weg, andere Frau, sie ist wieder alleine, sie ist älter, keiner is meer interessiert in ihr. Sie ging mir aan de Gemeinde und sie sagt, ja, hätte ich einfach was langer gewartet, hätte Gott mir einen richtigen Mann gegeben, die dann hätte Jesus Christus gelebt. Aber sie konnte nicht warten. Anderes Beispiel, Jahre her, es gab so ein junges Mädchen, 18 Jahre alt, wunderschön, konnte nicht warten, muss dann mit den Ungläubigen angehen. Das geht doch ab und zu, ja. Die können auch zum Glauben kommen später. Nach 2 Jahren war sie wieder allein. Ein Kind, Eva, schon lange weg. Und suchte sie einen anderen Mann zu finden, aber wir wieder eine junge Dame haben mit einem Kind schon. Lerne zu warten auf was Gott dir geben möchte. Es ist immer besser als was du selbst entscheidet, aber Gott gibt dich immer etwas, wenn dein Charakter geprüft wird, wenn dein Geduld geprüft wird. Wenn du dich ernst meint, um das Wichtigste ihm zu übergeben. Sechstens möchte ich sagen, dass viele gut anfangen, wenige enden recht, weil man muss lernen, einen Weg einzuschlagen und kein Zurück zu erwarten. In 5. Mose Kapitel 3, Vers 26 lesen wir: Der Herr war erzürnt auf mich um euretwillen und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir: Lass genug sein, sage mir davon nicht mehr. Spricht über Mose am Ende seines Lebens. Und Mose sagt: Lass mich gehen, Vers 25, und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Gebirge unter Libanon. Er hat sein ganzes Leben gearbeitet, 80 Jahre, um in diesem Land zu kommen, und er dürfte nicht rein. Warum dürfte er nicht reingehen? Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Er hat den Felsen, Jesus Christus, mehr als einmal geschlagen. Gott hat gesagt, wenn das Volk wieder gemurrt hat, spreche zu den Felsen. Und Mose hat ihn ein paar Mal geschlagen. Jesus Christus wurde einmal geschlagen, der Fels von uns am Kreuz, nicht mehrmals geschlagen, wie die Kirche Rom, also jedes Sonntagmorgen tut um 11 Uhr in die sogenannte Messe, wenn man ihm buchstäblich wieder isst. Ein kleiner Fehler, einmal sein Geduld verloren und er konnte das verheißene Land nicht reinkommen. Ich habe oft gesehen, dass, ich habe es zu den jungen Männern gesagt, von Bibelschule auch, noch nicht verheiratet, ein falsches Mädchen, ich brauche nur vorbeizukommen, liebes christliches Mädchen, wenn du zu schnell reingehst und es ist nicht die richtige, bist du weg, vermisst auch den Ruf Gottes für den Rest deines Lebens. Ein Fehler, die wichtige Entscheidung, um nicht in die Wille des Herrn etwas zu tun, das kann Jahren kosten, dass du ernten musst. Wir waren in Groningen in den Jahren 90 mit einer Gruppe unterwegs. Wir haben viele zum Herrn führen dürfen. Wir zurückkamen aus Amerika mit Straßenpredigt. Mit Ausnahme von einem der zwei wollte keiner auf die Straße gehen. Warum? Alle haben mehr Furcht für Menschen bekommen als Furcht für Gott gehabt. Keiner nun geht auf die Straße mit Ausnahme von Bruder Henk, die kennt hier aus Groningen. Kein Weg anschlagen von keinem zurück. Die meisten sagen, nein, es ist mir zu schwer. Es ist zu radikal. Ich möchte nicht. Aber wenn du Herrn nachfolgst, er ist zuverlässig. Wenn Gott deine Seele errettet hat und seinen Sohn gegeben hat, soll er dir auch alles schenken, wenn du einfach auf seine Bedingungen in volles Vertrauen ihm nachfolgst? Amen. Schon, sagst du, ja, das ist natürlich normal. Aber Vater sagt, in Praxis gibt es doch das, das und das und das. Und du verstehst nicht, wie. Jesus Christus versteht dich ganz gut. Er kennt dich in alle Bereiche, wie du versuchst, aber ohne zu sündigen. Aber genau, die Hauptsünde hat er auch alle gekannt. Lust des Fleisches, Lust der Augen, hoffärtiges Leben, das sind die 3 größten Sünden. Alle anderen Sünden kommen darauf zurück. Er kennt das. Und er ist in dir, hat dir die Kraft gegeben, das zu besiegen. Siebtens möchte ich sagen, ein unabhängiger Geist hindert dich, um das Ziel zu erreichen. Kommt nach 4. Mose 16. Eine größere Probleme heute. 4. Mose 16, Vers 1 bis Vers 3. Und Korah, der Sohn Jesears, der Sohn Kahats, der Sohn Levis, samt Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und Om, dem Sohn Pelets, den Sohnen Rubens, die empörten sich wieder Moses und samt etlichen Männern unter den Kindern Israel, 150 der vornehmsten in der Gemeinde, Ratsherren und ehrliche Leute, und sie versammelten sich wieder Mose unter Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr macht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig Und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebet ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Na, Gott hat gesagt zu Mose, du musst rausgehen. Er war der von Gott eingesetzte Führer. Er hat sich auch gut durchgeführt. Durch allerlei Kämpfe, Dürste, Mangel an Fleisch und Brot und so weiter. Hat bewiesen, ein guter Führer zu sein. Aber nein, andere möchten auch gerne Häuptling spielen. Nicht Indianer bleiben, Häuptling spielen. Und das waren die meisten. Die meisten Leute heute sind einzugang. Die sagen, ja, ich diene Gott schon auf meine Art und Weise. Ich folge schon Christus nach auf meine Art und Weise. Du brauchst mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Dann denkst du, wenn du Kinder hast und du sagst zu deinem Sohn von ein paar Jahren alt, Tochter ein paar Jahre alt, du brauchst mir zu sagen, was ich zu tun habe. Das weiß ich schon. Das weißt du nicht. Darum bist du als Vater und Mutter über die Kleinen gestellt. Na gut, wir waren in der Gemeinde Liechtenstein für ein paar Jahre, 5, 6 Jahre, und dann sagt eine, ein paar liebe Schwestern, ja, ich höre nur auf Gott, aber nicht mehr auf Menschen. Und das tönt ganz gut natürlich. Was sie eigentlich sagt ist, ich tue, was ich will. Und keiner hat mir etwas zu sagen. Das ist nicht so weise. Ich wollte sagen, oft heute, ja, ich bin gegen Bischof, Pastor, Älteste, mit Ausnahme, wenn ich selber einer sein kann. Dann ist es eine gute Idee. Wer ist dein Paulus? Timotheus, junger Christ, hat einen Paulus gehabt. Er war nicht nur Lehrer, er war auch sein geistlicher Vater. Er hat sich gekümmert, gebetet, war ein Beispiel für Timotheus. Ein Pastor ist da, um für dich zu beten, dich zu führen, dich zu beraten. Ist nicht nur ein Lehrer. Ich sage auch noch eine Sache. Wenn du weg aus dieser Gemeinde, diese Gruppe, und es ist gut, wenn du Bibelschule hast, das ist anfangen, ideal. Manche gehen raus, bevor sie bereit sind. Das finden sie raus, es ist kalt draußen. Es ist sehr kalt draußen. Vor allem, wenn du mit diesem alten Lutherbibel rausgehst und das Evangelium nicht schämt. Es ist ganz kalt draußen. Achtens möchte ich sagen, es ist ein Mangel an Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit, um Jesus Christus in der Tat, in Praxis nachzufolgen. In 2. Chroniker 25, Vers 2 wird gesprochen von Amasia, ein König von Juda. Er, Amasia, tat, was dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Nach der Menge Christen heute, die sagen, ja, ich liebe Jesus Christus, ich tue gerne etwas für den Herrn und so weiter, ich gehe was predigen, was Zähne gewinnen, blablabla. Aber es ist nicht von ganzem Herzen. Man tut es schon, weil Bruder oder Schwester so und so tut es auch. Und wird erwartet. Das ist doch biblisch, muss es doch tun. Aber es ist nicht von ganzem Herzen. Das ist ein Problem. Du sagst, warum ist das ein Problem? Nun, schau mal an. Wie ist Amasia geendet? 2. Könige 25, Vers 27. Von der Zeit an, da Amasia von dem Herrn abwich, weil er hat ihm nicht von ganzem Herzen nachgefolgt, machten sie einen Bund wieder ihm zu Jerusalem. Er aber flog in Lachis, da sandten sie ihm nach in Lachis und töteten ihn daselbst. Er hat seine eigenen Leute getötet. Du tust noch Gott, noch Menschen ein Günst durch deine Treue. Er darf erwarten, dass du versuchst, im Glaube Jesus Christus nachzufolgen. Aber es sind Dinge, die du tun sollst, als Dank für Jesus Christus. Schulterklopfen bekommen wir bei Richter zu Christi. Später, nicht heute. Ich weiß noch gut, ich war in Groningen von mijn 22 bis 29 jaar. 7 jaar lang. Maaltijden gekocht, 2, 3 in de woche. Voor de jongens die dan weer zum Herrn geführt hebben. Die bij ons in Bibelschule kamen. Ik heb gepoetst, einkauf gedaan voor andere Männer und so weiter. Mitgenommen. Missionsreizen. Zu Rusland, zu Italien, zu België, zu Deutschland und so weiter. En nach meer als 15 jaar als Christ. Had de Herr mich. als pastor eingesetzt. Und er hat geschaut, bist du treu in die kleinen Dinge? Die tust du nicht für mich. Die tust du aus Dank, was ich für dich getan habe. Es ist für viele nicht so ein Problem, ein Knecht zu sein von Jesus Christus. Das wahre Problem ist, den anderen dich als ein Knecht anfangen zu behandeln. Das ist unangenehm. Auf die Straße zum Beispiel. Wie reagierst du dann? Neuntens möchte ich sagen, viele fangen gut an, wenige erreichen das Ende, das Ziel, weil sie sind untreu in kleinen Dingen. Klein für uns, aber nicht klein für Gott. Lukas 16, Vers 10 lesen wir, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. Wenn Leute dich etwas fragen, können sie darauf rechnen, dass du es auch getan hast, wenn du sagst, das tue ich. Ich meine, gut, ich war 20 Jahre alt, hat ein Missionar mal gesagt, kannst du mal diesen Brief posten für mich? Habe ich vergessen. Hat gesagt, ich habe es nur dir gefragt, um zu prüfen, ob du wirklich zuverlässig bist. Seitdem habe ich niemals mehr etwas vergessen, was er mich gefragt hat. Am Anfang war ich nicht so ernst darüber. Kleine Dinge. Wenn du treu bist, Gott erhöht dich schon. Psalm 75 sagt es so, pochet nicht so hoch auf eure Gewalt, redet nicht als starrig, denn Gott ist Richter, der dessen Niedrigkeit und jene erhöht. Die größte Fähigkeit für jeden Mensch, unabhängig wie intellektuell ausgebildet er ist, ist Zuverlässigkeit. Große Fähigkeit ist Zuverlässigkeit. Du musst bei jemandem fragen, der eigenes Geschäft hat heute. Was ist das größte Problem zu finden heute? Zuverlässige Leute. Macht nicht so viel aus, wie schnell sie sind und wie sozial fähig sie sind. Zuverlässige Leute. Allergrößte Problem. Das ist ein Charakterproblem. Das ist ein intellektuelles Problem. In die Gemeinde genau das gleiche. Du sagst, aber ich bin nicht zuverlässig. Dann kannst du lernen, zuverlässig zu werden und du lernst, treu zu sein in die kleinen Dinge. Zehntens möchte ich sagen, da können Sachen sein als Neid, Eifersucht, Bitterkeit und ein wetteifernder Geist, die eine große Behinderung sind, dass Leute in der Tat ihr Ziel erreichen, was sie schon gut angefangen haben. Hebräer Kapitel 12, Vers 15 sagt das so. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachsen und Unfrieden anrichten und viele durch dieselbige verunreinigend werden. Bittere Wurzel. Ich war 6 Jahre Pastor in der Gemeinde Liechtenstein. Mehr als die Hälfte war verbittert. Und da waren schlimme Sachen gelaufen in der Gemeinde, wirklich schlimm, von der Jugend, von einigen Leuten. Aber das Bitterkeit ist eine Folge von echter oder so empfundenen schlimme Behandlung. Und indirekt, dass man sagt, Gott, du bist schuldig, dass indirekt du das erlaubst, dass ich so in meiner Seele verwundet bin. Gefühle sind verletzt bei vielen Leuten. Da kommt ein Selbstmitleid auf. Wieso ich? Arme ich? Keiner versteht mich. Und ich sage dann, lass niemand, auch dich selbst nicht, das Vergnügen bekommen, um dein Leben zu ruinieren, durch ihn zu hassen. Weil unbewusst für Bitterkeit so ein Hass auf inneren Gott, direkt auf diejenigen, die dich verletzt haben. Indirekt ist jede Bitterkeit zu Gott. Nicht erstens zu einer anderen Person, aber indirekt zu Gott. Beispiel, einige Jahre her war ein Ehepaar, das beide zum Glauben gekommen, und dann hat der Familienmitglied die Kinder genommen von diesem Ehepaar, einen Unfall verursacht und die älteste Sohn ist gestorben. Die Eltern von diesem Kind, die nicht dafür konnten, die haben indirekt beide niemals Gott verziehen. Interessant, der Mann war ein guter Klavierspieler. Seitdem hat er verweigert, auch nochmal einen Ton zu spielen. Die Freude, die Musik war weg aus seinem Leben. Haben sie nach seiner neuen Geburt. Dat is een slimme zaak. Een kind verliezen, een zoon verliezen, zesde. Maar om dan nog 15, 20 jaar iemand die bitterheid zu behouden, is niet recht. Zo Roy Niedman, zijn eigenlijk lieve man, niet meer. Alcohol, rauch, kon niemand te ziek bekomen. Waarom niet? Dat was het probleem. Het probleem was niet dat rauch en dat drinken, überhaupt niet. Het probleem was in het hart. Indirect God niet vergeten hebben. En die bitterheid is wie een krebs, breidt zich immer meer uit. Elfens möchte ich sagen, warum fangen wenige, waren immer wenige gut, obwohl viele gut anfangen, man verweigert Ermahnung zu akzeptieren. Hebräer 12, Vers 6 sagt, welchen der Herr lieb hat, den züchtiget ihr, er stolpert aber einen jährlichen Sohn, den er aufnimmt. Gott stolpert dich, züchtige dich manchmal. Warum? Das zeigt, dass Gott Sorge um dich hat, Mühe um dich hat, um das Beste aus dir rauszuholen. Das ist Gottes Aufgabe. Dafür nützt dir ein böser Pastor, die negativ predigt. Amen. Das braucht ihr ab und zu. Ich sage es immer, ich habe es immer ganz praktisch angeschaut, du weißt, ich liebe Fußball. Weißt du, was ein guter, das, meiste Coaches können nicht coachen und das sind schlechte Trainer. Was ein guter Coach ist? Ganz einfach. Ein guter Coach ist ein Coach, der sagt, er hat ein bestimmtes Talent. Er hat ein Talent und das Talent kommt am besten zum Ausdruck in dieser Position, in der Mannschaft. Und Aufgabe eines Coaches ist, das maximale Rendement auf diese Person zu holen, auf diese Position. Das ist ein Talent, was ihr von Natur hat. Das ist die Aufgabe eines Coaches, mehr nicht. Im Basketball, Fußball, also wie mache ich das, was es ist. Das ist auch so, ehrlich mit Gott, Gott hat dich eine Gabe gegeben, ich habe dich errettet, ich habe dich eine Gabe gegeben, dann kannst du mich am besten bedienen, dann sollst du dich am besten mit ein führreiches Leben haben. Und die Aufgabe eines Pastors ist, das Beste, dass du das Beste, dass du das, ich das Beste aus dir rausholen kannst. Dafür brauchst du ab und zu auch ermahnen. Ich habe noch niemals so einen Coach gesehen, der immer gesagt hat, so deine Jungs, wunderbar gemacht, ausgezeichnet gemacht, nur positiv. Das gibt es nicht. Ein guter Coach, immer ein Coach, der sagt, weißt du was, es war gut, aber das, das, das und das und du das und du das und du das und du sagst, ja, hat recht gehabt. Trainieren wir darauf, nächstes Mal geht es besser, bessere Mannschaftsleistung, hat jeder seine Freude. Das ist eine Gemeinde, genau das Gleiche. Ohne Ermahnung geht nichts. Sprüche 15,32 sagt, wer sich nicht ziehen lässt, der macht sich selbst zunichte. Wer aber Strafe höret, wird klug. Du willst lernen, du willst besser werden, dann musst du sagen, ey, was kann ich besser tun? Das war eine gute Leistung, aber das und das und das kannst du vielleicht so und so und so machen. Nächstes Mal sagst du, hey, danke schön. Wenn ich das aufnehme, kann ich eine bessere Leistung bringen. Habe ich etwas gelernt? Strafe den Spötter nicht, erhasst dich. Strafe den Weisen, der wird dich lieben. Die Reaktion auf Strafe zeigt das Herz eines Menschen. Ob es noch ein Kind ist, oder ein Erwachsener ist, oder ein alter Opa ist, und die Weise sagt, hey, kannst du mal darüber gedacht, das ist nicht so weise, so und so und so, und er fliegt aus, dann weißt du, da ist Torheit im Herzen. Ob, unabhängig, ob er von Neuem geboren ist, oder nicht von Neuem geboren ist. Meine Frage ist, wann war das letztes Mal, wenn jemand dich ermahnt hat? Kannst du dich erinnern? Ein Predigt hoffentlich schon. Aber individuell. Vielleicht denken die Leute dann, dass du diese Ermahnung nicht akzeptierst. Und deswegen nicht die Mühe nehmen, um zu sagen, hey, hast du mal gedacht so und so und so? Oder hast du gesagt, vielleicht mal so und so tun nächstes Mal? Das ist eine wichtige Sache. Und letztes möchte ich sagen, man hat Leute, die immer sich ändern müssen um die Änderung. Das ist heute in der Mode. Wieso musst du dann wieder neue Hose oder eine neue Jacke haben? Und warum? Weil die Mode ist anders geworden. Ich muss einfach was ändern, weil sonst gehöre ich nicht mehr dazu. Weißt du? Vor allem bei Teenies ist es schlimm. Aber bei Christen haben wir genau das Gleiche. Sie müssen auch was Neues haben. Schau, was Gott darüber sagt. Der 40-Tage-Projekt. Ja? Kennst du das? 40-Tage-Projekt? Ich gehe 40 Tage ein Projekt machen und dann, ja, dann tue ich auch mal 40 Tage, etwas anderes dann wieder, weil wir müssen doch etwas tun, weil es läuft nicht. Wir müssen etwas ändern. Nur um die Änderung. Die Bibel. Wir müssen eine neue Bibel haben. Ich habe schon 5 Jahre keine neue Bibel gehabt. Neue Übersetzung muss reinkommen. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Aber wir müssen etwas anderes haben. Neue Musik. Ja, neue Lieder. Sind alle alte Lieder. Ja, die sind schon 100 Jahre alte Lieder. Ja, andere Lieder. Ja, wieso anders? Ja, weil einfach muss etwas anderes sein. Etwas Neues darin haben. Das ist die Idee von die Athener in der Apostelgeschichte 17. Nur Änderung um die Änderung. Und etwas Neues, hast du schon gehört? Nein, was ist es dann? Das ist die Geist der Welt. Jeremia 6, was sagt Gott darüber? Vers 16 bis 19. So spricht der Herr. Tretet auf die Wege und schaut und fraget nach den vorigen Wegen, welches der gute Weg sei, und wandelt dringend, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun. Jeremia 6, 16, Vers 17. Ich habe Wächter über euch gesetzt. Merket auf die Stimme der Trommeten. Aber sie sprechen, wollen es nicht tun. Darum so höret die Heiden und merket samt euren Leuten. Und du Erde, höre zu. Siehe, ich will ein Unglück über dies vollbringen, nämlich ihren verdienten Lohn, dass sie auf meine Worte nicht achten und meine Gesetze verwerfen. Was frage ich nach dem Weihrauchen und so weiter und so fort. Die Problem ist, die Leute lassen sich nichts sagen. Gott sagt, geht zurück zum alten, geht zurück zum die alten, das alte Buch, hat schon so viel Segen gegeben. Geht zurück zum alten Messias, Jesus Christus, nicht die neue von den Mormonen, die Jehovas-Zeugen von den Kirchenroms und von den Mohammedanen. Geht zurück zum alten Jesus Christus. Geht zu diesem alten Buch. Hat seine Früchte gegeben. Seine Segen gegeben, materiell, geistig, praktisch. Wir sagen die meisten, wir wollen es nicht tun. Das ist besser als Gott. Moderne Prediger, Joel Osteen, Bill Hybels, Rick Warren, diese Christian Theory, Hour of Power, jede Sonntagmorgen, alles neu. Ist nicht besser. Deutsche sagen es nochmal so, wenn es alt ist, ist nicht wahr. Wenn es wahr ist, ist nicht alt. Also Wahrheit ändert sich nicht. Rettung deiner Seele durch Jesus Christus, das ist das erste Schritt, um ein Erfolg zu sein für Gott. Rettung deiner Seele durch Glauben an Jesus Christus. So bekommst du Gottes Bild zurück, das Adam verloren hat. Und zweitens, du wirst ein geistiger Erfolg sein, versuche herauszufinden, Gottes Wille für dein Leben. Und dann tu es einfach. Oder gib auf, was Gott sagt, es ist nicht recht. Ich sage, das kann ich nicht, das kannst du schon. Du willst es nicht. Du kannst es schon. Ich mag alles durch den, den ich mächtig mache, Christus. Und er lügt nicht. Er hat nicht gelogen am Kreuz, wenn er gesagt hat, es ist vollbracht. Er lügt auch nicht, wenn er sagt, du packst das auch in diesem kleinen Problem, das du mit mir hast. Du sagst, aber ich möchte das und das gerne für den Herrn tun. Bete darüber. Dann gibt es schon genügend Glaube und Weisheit, um das zu tun. Was musst du ändern, um nicht auf die Seite geschoben zu werden? Was ist da irgendwo ein kleiner geheimlicher Sinn in deinem Leben, wo du sagst, ist nicht recht? Geh nicht in diesem Raum weg, bevor du das den Herrn bekannt hast und in dein Blut gebracht hast. Als Sünde sagt Herrn, hilf mich damit zu brechen. Du wirst vom Herrn gebraucht, um Frucht zu tragen. Wie viel? 30, 60, 100-fältig Frucht? 1-fältig Frucht? Abhängig von deiner Hingabe zu Gottes Wort. Und inwieweit du ein reines Gefäß bist, kann Gott dich dafür nützen. Lass ich zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen. Vom Roten Buch. Nehmen wir Nummer 254. Alles will ich Jesus weihen. Nehmen wir die erste und die letzte Strophe. Und ich weiß nicht, was du noch nicht alles geweiht hast an Jesus Christus. Gott weiß es. Und ich bin überzeugt, dass er sein alles gegeben hat. Sein Bestes, sein Sohn für uns, für dich persönlich. Und an dir ist es, um dann zu sagen, Jesus Christus, ich möchte gerne das zurückgeben. Und du sagst, ich habe es schon gemacht und ich bin aber zu was in einer Krise, sagst dem Herrn, weil er weiß, was es bedeutet, um den Weg alleine zu gehen, wie er von Gethsemane zum Kreuz für dich alleine gegangen ist. 254, alles will ich Jesus weihen.
Nichts mehr will ich nennen.